Wir haben über den Glauben gesprochen, über den Glaubensmut, weil das, was uns letzten Endes ermutigt, also den Mut stärkt, ist der Glaube an Jesus Christus. Und wir haben uns dann eben auch Hebräer 11 angefangen, uns anzusehen, denn dort wird uns über eine ganze Reihe von Menschen berichtet, die in diesem Glauben lebten. Und das letzte Mal haben wir uns mit diesem Thema befasst, pragmatischer Glaube. Das ist der Glaube, der gottorientiert handelt. Der wahre Glaube ist ein handelnder Glaube, ist ein Glaube, der eine Auswirkung hat. Das haben wir im letzten Mal gesehen. Und heute soll es weitergehen und wir wollen uns noch eine weitere Eigenschaft des Glaubens ansehen und wie diese sich auf unser Leben auswirkt. Und das ist der überwindende Glaube. Ich muss euch sagen, und das habt ihr vielleicht selbst festgestellt, Jesus nachzufolgen und überhaupt das ganze Glaubensleben ist nichts für Mimosen und Zartbeseitete. Ja, das hast du vielleicht gemerkt. Das ist nichts für Leute, die immer sehr empfindlich sind und sich ständig auf den Fuß getreten fühlen oder schnell in ihren Empfindungen irgendwie verletzt sind. Denken wir nur an die Botschaft von Boas am letzten Sonntag. Er hat uns daran erinnert, er hat uns die Geschichte erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie im Sturm waren. Also damals die Jünger, die konnten einiges erleben. Und eines war sicher, sie wurden stets an ihre Grenzen gebracht. Und wisst ihr, das trifft auch noch heute auf die Jünger von Jesus zu. Das hat sich nie verändert. Wenn wir Jesus nachfolgen im Jahr 2023, werden wir auch erleben, dass wir an unsere Grenzen kommen. Das gehört einfach dazu. Deswegen glaube ich auch, dass es verkehrt ist, wenn wir Menschen das Evangelium präsentieren und auch über die Nachfolge sprechen, als eine ganz leichte, lockere und angenehme Sache. Weil es ist es nicht immer. Es ist das Beste, was es gibt, aber es ist eben manchmal ganz schön herausfordernd für uns. Wisst ihr, die Realität ist, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, dann geschieht etwas. Und er betritt in dem Moment eine Konfliktzone. Und wiedergeboren zu werden ist, während des Krieges auf dem Schlachtfeld geboren zu werden. Das ist eine Wiedergeburt. Wenn Jesus sagt, ihr müsst geboren werden aus Gott, dann bedeutet das, dass wir neues Leben empfangen, aber nicht irgendwie in Watte eingepackt oder irgendwo im Himmel oder irgendwo, wo alles ganz schön ist. Nein, mitten in der Finsternis dieser Welt, mitten auf dem Schlachtfeld quasi. Und ich wurde erinnert an die vielen Berichte meiner Eltern oder auch derer, die sogenannte Kriegsgeneration, die das erlebt hat, wie sie geboren wurden auch in dieser Zeit und aufgewachsen sind unter diesen enormen Herausforderungen. Und das ist so ein Bild dafür. Jesus hat gebetet, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und jedes Mal, wenn sich jemand aus den Fängen dieser Dunkelheit befreien möchte, da scheint tatsächlich die gesamte Hölle loszubrechen. Wir leben in einer Konfliktzone. Aber, und jetzt kommt das Gute, über diesen Konflikt, in dem jeder Nachfolger von Jesus steht, steht eine gewaltige Verheißung Gottes geschrieben. Und diese Verheißung, damit möchte ich einsteigen in unserem Thema überwindender Glauben, diese Verheißung finden wir in 1. Johannes 5, Vers 4. Da steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Hier lesen wir etwas von dem Triumph des weltüberwindenden Glaubens. Und Jesus ist uns darin ein riesiges Vorbild. Wusstest du, dass auch Jesus in diesem weltüberwindenden Glauben lebte, während er sein Leben hier auf dieser Erde lebte und auch wirkte, als Erlöser, als Messias, durch die Landschaften Israels zog und wo umherging, heißt es, und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Wusstest du, dass Jesus auch diesen weltüberwindenden Glauben hatte? Und das können wir lesen in Johannes 16, Vers 33, in diesem Vers, wo es heißt, da sagt er zu seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, vor dem Kreuz, sagte er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, Druck, Anfechtung, das kennen wir alle. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er sagte damit, mit anderen Worten, ich habe, indem ich diesen weltüberwindenden Glaube, der Sieg ist, der die Welt überwunden hat, ich habe Tag für Tag gelebt, als Sohn Gottes auf dieser Welt. Ich habe jedes Wunder, jede Heilung, jedes Werk, was der Vater mir aufgetragen hat, habe ich getan durch diesen weltüberwindenden Glauben, durch nichts anderes. Nicht, weil ich Gott bin, sondern weil ich als Sohn Gottes diesen Glauben hatte. Er sagt, ich habe, und er sagte das ja vor dem Kreuz. Das heißt, dieses Überwinden bezieht sich nicht auf Golgatha, auf das Kreuz, sondern dieses Überwinden bezog sich ganz klar auf sein Leben im Glauben. Und ich finde das so stark, wie Jesus sagt, in der Welt habt ihr Drangsal, doch seid guten Mutes. Mit anderen Worten, es gibt einen Ausweg. Und was Jesus hier seinen Jüngern sagt und was er uns heute sagt, ist, egal wie deine Lebenssituation aussieht, egal was für ein Druck auf dir lastet im Moment, egal, auch wenn du jetzt im Hochdruckkessel sitzt und dich so fühlst, als wenn du so richtig durchgekocht wirst, es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist immer der überwindende Glaube. Amen. Es ist nicht unser Abstrampeln, es ist nicht unser noch besser sich benehmen und verhalten, sondern es ist einzig und allein der überwindende Glaube, der eben die entsprechenden Werke natürlich hervorbringt. Das haben wir uns ja das letzte Mal angesehen. Also wir sehen, wir haben jetzt die gleichen Voraussetzungen, wie Jesus sie damals hatte. Wie auch er sind wir geboren aus Gott. Wenn wir Christen sind, wenn wir ihm gehören, wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben, sprich gerettet sind, erlöst sind, dann das ist ein anderes Wort dafür, dann sind wir geboren aus Gott. Wir sind eine neue Schöpfung, so wie die Bibel es sagt. Und Jesus war auch geboren aus Gott, er war der Sohn Gottes. Und wie auch er im Glauben lebte, können auch wir im Glauben leben. Und deswegen sagte Jesus, der an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich getan habe, weil er hat uns die gleichen Voraussetzungen gegeben, die er hatte, als er auf der Welt war. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns jetzt weiter mit den Hebräer 11, mit den Menschen beschäftigen, die uns in Hebräer 11 berichtet werden, dann werden wir feststellen, dass all diese Personen, diese Helden des Glaubens, wie man sie auch nennt, sie alle hatten mit riesigen Herausforderungen zu tun. Und ich möchte euch jetzt gar nicht durch dieses ganze Kapitel führen. Eins ist ganz klar, es ging um Leben und Tod. Es ging um alles oder nichts. Es ging um, wie man das sagt, um die Wurst. Es ging um alles für sie. Und sie hatten alle eine Sache gemeinsam. Etwas zeichnete sie aus. Und das war eben dieser überwindende Glaube. Und hier an dieser Stelle, wir haben uns in der vergangenen Einheit einige Personen angesehen. Wir haben uns mit Abel, Henoch, Noah und Abraham beschäftigt. Und hier lesen wir weiter jetzt in den Versen 23 bis 29 über Moses. Und wir bekommen in diesen Versen einen kurzen Abriss seines Lebens. Und ich werde das ganz kurz lesen, weil das einfach uns einen Einstieg gibt, worum es hier thematisch geht. Wir lesen hier ab Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen. Und achtet darauf, immer durch Glauben. Das ist dieses Entscheidende, diese Aussage, die immer wieder durchklingt. Weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Bis hierhin einmal. Also das ist dieser kurze Abriss von dem Leben von Moses. Und wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen und wenn wir auch hier das in den Versen uns nochmal so richtig bewusst machen, Mose war dem Tod geweiht, bevor er überhaupt auf die Welt kam. Bevor er geboren wurde, hatte man schon versucht, ihn zu beseitigen. Und nur weil es einige, wie es hier heißt im zweiten Buch Mose, weil es gottesfürchtige Hebammen gab, Geburtshelfer, die Gott mehr fürchteten als das Gebot des Königs. Aha, siehe da, es gibt Zeiten, wo wir sollten Gott immer mehr fürchten als Menschen, sagten die Jünger. Wir erinnern uns. Nur deswegen wurde das verhindert, dass Moses mit seiner Geburt auch gleichzeitig beseitigt wurde. Stellen wir das einmal vor. Das ist so wie Abtreibung im heutigen Gedanken. Und stell dir einmal vor, die Eltern mussten ihn 3 Monate verborgen halten. Er wäre sofort erkannt und umgebracht worden, weil der Pharao nicht wollte, dass irgendein männlicher Nachkomme der Israeliten im Leben blieb. Ganz heftig. Es ging um Leben und Tod. Dann wurde er, wie wir alle wissen, wahrscheinlich auch vielleicht uns erinnern an diesen Film oder an diesen Zeichentrickfilm, ist ja ganz bekannt, Prinz von Ägypten, den kennen bestimmt einige von euch. Da wurde er mit einem Korb auf den Nil, auf den Fluss ausgesetzt von seiner Schwester. Und es war nicht sicher, dass irgendjemand diesen Korb aufnehmen würde und auch, dass Moses überleben würde. Es hätte eben sogar ein Nil-Krokodil, wie man sie da hat, oder irgendetwas. Hätte diesen Korb ohne Probleme seiten können, hätte irgendeine Person diesen Säugling, diesen hilflosen, schwachen Säugling umbringen können. Und ausgerechnet wurde er durch die Familie gerettet, die ihn eigentlich umbringen wollte. Und als er aufwuchs in dem Hause des Pharaos und einer der mächtigsten Männer in Ägypten wurde, musste er schließlich fliehen und wurde ein Schafhirte. Man sagt das so im Englischen, from hero to zero. Er war von ganz oben ganz unten gelandet. Und erst nach Jahren kehrte er in sein Geburtsland Ägypten zurück, um das Volk Gottes unter extremsten Anfeindungen und Bedrohungen in die Freiheit zu führen. Das ist die Geschichte Moses. Und es heißt kurz hier, das was wir gelesen haben, Hebräer 11, es heißt in Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes nicht gesegnet, sondern geplagt zu werden. Das finde ich so interessant hier. Mit anderen Worten, Moses entschied sich für den harten Weg. Er hätte ein leichtes Leben haben können. Er hätte sich ein schönes Leben machen können, konfliktfrei. Er hätte sich auch als Zero irgendwo in der Wüste hätte sich sich um seine Familie kümmern können, seine Existenz aufbauen können. Aber was macht er, dieser Dummkopf? Er geht direkt dorthin, wo man ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Und wir sehen, er zog es vor, heißt, niemand zwang ihn dazu. Es war eine freiwillige Entscheidung. Mich beeindruckt das, diese Aussage. Das, was mich beschäftigt hat, ist, was motivierte Moses zu einer solchen Denkensweise und Lebensweise? Und was hatten die Helden des Glaubens in Hebräer 11, was ihn derartige Dinge tun und aushalten ließ? Was bewirkt eigentlich überwindender Glaube in uns? Eines ist ganz klar, dass Durchhalteparolen oder selbst größte Disziplin uns nicht weit kommen lassen werden. Und irgendwann werden wir doch das Handtuch schmeißen, das kann ich euch sagen. Das, was diese Personen durchmachten, für Gottes Absicht, für Gottes Willen, das war nicht möglich, einfach nur, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt und ich halte durch und ich bleib dran. Das reicht nicht aus. Es führt oftmals dahin, dass man nur so weit kommt und vielleicht schlimmstenfalls, dass man an seinen eigenen Idealen zerbricht. Und das kennen vielleicht einige von euch oder das habt ihr erlebt oder ihr kennt Menschen, die haben hohe Ideale gehabt und sind daran zerbrochen an ihren hohen Idealen. Und Gott kennt uns und er weiß, wie das ist, wenn wir uns, und wir haben als Christen sehr hohe Ideale, die höchsten, die man sich überhaupt vorstellen kann, die Latte ist hoch. Und diese Ideale werden wir nur bewältigen, wenn wir uns eng mit ihm verbinden und wenn wir im Glauben leben. Ohne Glauben wird das gar nicht möglich sein. Kein Mensch kann das tun. Aber was ist es, was in uns überwindenden Glauben entstehen lässt? Und ich möchte hier euch 3 Bs geben. 3 Worte, die alle 3 mit B anfangen. Es ist irgendwie so gekommen, also 3 Bs, das ist die 3B-Botschaft. 3 Dinge, die wir bei Mose entdecken können, was ihn dazu geführt hat, dass er diesen überwindenden Glauben hatte. Das erste B ist Begegnung. Und ich bin Ruth so dankbar, also offensichtlich ist das geleitet vom Heiligen Geist. Sie hat aus 2. Buch Mose Kapitel 3 gelesen und ich werde da auch nochmal auf 2. Buch Mose Kapitel 3 aus der gleichen Begebenheit lesen, weil überwindender Glaube kommt zuallererst durch eine Begegnung mit Gott. Und ich werde da nicht groß drauf eingehen. Wir wissen, dass Mose in der Wüste, auf der Halbinsel Sinai, er weidete die Schafe seines Schwiegervaters. Er hatte nicht mal eigene Schafe, er war einfach nur ein Angestellter seines Schwiegervaters. Und unverhofft, plötzlich, unerwartet. Und was wir sehen ist, wie Gott wirkt. Gott begegnet uns unerwartet. Plötzlich sah er einen Dornbusch in Feuer. Das erregte seine Aufmerksamkeit. Und das ist so stark, wenn wir überlegen, wie Gott uns begegnet. Gottes Begegnungen sind sehr oft plötzlich, unerwartet. Und es war, während er arbeitete. Gott begegnet uns oftmals in den Umständen unseres Alltags. Am Arbeitsplatz, in unserem stinknormalen Alltagsleben kommt plötzlich die Begegnung mit Gott. Und das ist so wertvoll und kostbar. Du musst nicht erst irgendwo hinfahren, irgendwie dich in ein Kloster einschreiben, um Gott zu begegnen. Oftmals ist er ferner an solchen Orten als zu Hause oder irgendwo anders. Ja, je nachdem, wie Gott dich natürlich führt. Aber warten wir nicht auf irgendwelche besonderen Momente, sondern tun wir das, was Gott sagt und leben mit ihm und erlauben, lassen zu, diese Momente. Unerwartet und in seinem Alltagsgeschehen kam, begegnete Gott ihm in diesem Dornbusch. Und das Wunder, wissen wir ja, war nicht das Feuer in sich, sondern dass der Busch nicht verbrannte. Weil ein Dornbusch ist ein ungeeignetes Brandfeuermaterial. Sie liefern keine Hitze, sie verbrennen sofort weg, weil da ist ja keine Substanz. Und dieser Busch verbrannte nicht. Das ist ein unglaubliches, starkes Bild für das Natürliche, Übernatürliche, diese Verbindung. Aber was ich hier eigentlich betonen möchte, ist, dass wir hier sehen, an dieser Begegnung, die Mose hatte, wie wichtig es ist, für uns Menschen eine persönliche Begegnung mit Gott zu haben. Jeder Mensch braucht diese eigene persönliche Begegnung mit Gott.
Amen, ja.
Und wenn ich mit Leuten rede über den Glauben, wenn sie sagen, ja, willst du mich bekehren? Ich sage dann, nichts würde ich lieber tun als das, aber ich kann nicht. Ich kann dich nicht bekehren. Jeder muss selbst zu diesem Glauben kommen, zu dieser Überzeugung. Ich kann dir einfach nur berichten, erzählen von meinem Leben, wie Gott gewirkt hat. Jeder Mensch braucht eine eigene persönliche Begegnung mit Gott. Und deswegen reicht es nicht aus, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein, so gut es ist. Es reicht einfach nicht aus. Und es reicht auch nicht aus, in einer Kirche anzugehören. Vielleicht dein ganzes Leben lang gehörst du einer Kirche an, du bist hineingetauft worden in eine Staatskirche. Aber jeden, der in dieser Position war, weiß, dass das nicht ausreicht. Es reicht nicht aus. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott. Auch der Glaube, weil der Glaube anderer Menschen reicht nicht aus. Wir können uns nicht einfach an andere Menschen hängen und sagen, oh, der glaubt. Und da hänge ich mich dran. Wie viele Menschen haben sich an den Glauben einer anderen Person gehängt, aber sind sehr schnell ans Ende gekommen, weil sie nicht persönlich diese Begegnung mit Gott hatten. Es gibt keinen Ersatz dafür. Und irgendwann muss es einfach zu diesem Moment kommen. Und da sehen wir auch die Bedeutung der Wassertaufe. Und deswegen ist es so wichtig, darüber nachzudenken, weil diese Wassertaufe ist ein entscheidender Moment, um diese Begegnung zu haben. Denk an die Taufe von Jesus, wo der Himmel sich öffnete, der Geist Gottes in Gestalt einer Taube kam und die Bestätigung des Himmels kam, du bist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und wenn es jemanden gibt, der noch nicht getauft ist, dann würde ich empfehlen, das so bald wie möglich zu tun. Oder wenn du im Gespräch mit Leuten bist, die Wassertaufe ist so wichtig. Aber das ist ein anderes Thema. Also, das Ereignis an dem brennenden Busch war Moses Bekehrungsereignis, könnte man so sagen. Und ohne diese Erfahrung dort in der Wüste hätte er später nie seinen Auftrag erfüllen und die enormen Herausforderungen überwältigen können. Da gäbe es so viel zu sagen dazu. Ich möchte nur einfach nochmal das betonen, wie wichtig es ist. Wir müssen persönlich Gott begegnen. Deswegen lass uns immer uns danach ausstrecken. Gott, ich brauche dich, ich suche dich. Deswegen die Psalmisten waren immer auf der Suche. Gott, ich suche dich, ich brauche dich, ich sehne mich nach dir. Das zweite B steht für Blickrichtung. Weil überwinden der Glaube kommt auch durch eine veränderte Perspektive. Und auch wiederum letzte Woche, Boas hat uns daran erinnert, an Abraham. Wie Abraham von Gott hinausgeführt wurde vor das Zelt und er sagte, schau auf die Sterne. Er sollte seine Perspektive wechseln. Vorher guckte er dort auf dem Boden im Zelt vor sich hin und nachher schaut er auf die Sterne und änderte seine Perspektive. Welche Blickrichtung nahm nun Moses ein? Und das lesen wir interessanterweise ganz klar hier in Hebräer 11, in den Versen, die ich vorgelesen habe. In Hebräer 11, Vers 26 lesen wir, dass er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Das ist sehr interessant. Er sah also auf die Belohnung. Was ist die Belohnung? Mit anderen Worten, was macht das Glaubensleben lohnenswert? Warum lohnt es sich, Christ zu sein? Natürlich werden wir alle sagen, und das ist natürlich stark, dass wir errettet sind, dass wir erlöst sind, dass wir nicht ewig getrennt, verdammt sind, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir in den Himmel kommen, mit anderen Worten gesagt. Aber was das Leben im Glauben lohnenswert macht, ist noch etwas anderes. Es ist der Zustand einer ewigen Zufriedenheit und Erfüllung. Denk mal an diese Worte, die Jesus sagte, in diesem Gleichnis. Geh ein in die Freude deines Herrn. Oder wir lesen dann in Hebräer 12, lesen wir, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Was ist das? Das ist die Zufriedenheit, die dadurch kommt, dass man Gottes Willen tut. Und es gibt nichts Erfüllenderes, nichts Bereicherndes, als den Willen Gottes im Leben zu tun. Das ist das, was Moses als Belohnung vor sich hatte. Moses war bereit, den unangenehmen Weg zu gehen, weil er Gottes Absichten sah, eine Ewigkeitsperspektive hatte. Und wisst ihr, ohne diese Ewigkeitsperspektive werden wir auch als Christen nie wirklich zufrieden oder glücklich sein. Wir können das noch so schön machen hier auf dieser Welt. Du kannst beruflichen Erfolg haben, finanzieller Erfolg, familiären Erfolg. Du kannst deine Karriereleiter hochsteigen, so bis zum geht nicht mehr. Du kannst tun, was du willst. Du kannst jedes Jahr in den Urlaub fahren, in deine Traumziele. Dir leisten alles. Jeden Tag das beste Essen. Du kannst jedes Wochenende richtig das tolle Spaß haben. Alles in deinem Leben mitnehmen, was es in dieser Welt gibt und schöne Dinge gibt. Und das ist auch gut so. Aber ich sag dir, wenn das eine nicht da ist, du wirst nie wirklich zufrieden sein. Und das ist unser Dilemma als Christen, weil wenn wir einmal Gott geschmeckt haben, wenn wir einmal etwas von der Ewigkeit geschmeckt haben, wenn wir einmal gemerkt haben, ach, da gibt es mehr. Wenn wir einmal gekostet haben von dem guten Essen, das es noch gibt, noch dem besseren Essen. Also wenn wir einmal, möchte ich einmal sagen, wenn wir einmal gemerkt haben, wie gut so das vom Bauern ist, das Gemüse und nicht beim Discounter, bei Denner oder so. Ja? Vorher waren wir ganz zufrieden und plötzlich sagen wir, wow, das ist noch viel besser, das schmeckt. Du wirst nie wieder zufrieden, du willst nie wieder zurückgehen zu diesem billigen Discounter ist. Egal, was dein dieses Leben an Schönen und Guten zu bieten hat, es wird nicht ausreichen. Das war die Belohnung, die Moses sah. Er schaute auf die Belohnung. Und er schaute noch etwas anderes. Das lesen wir im nächsten Vers. Hebräer 11, 27. Dort heißt es, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Das heißt, er sah nicht nur die ewige Belohnung, sondern er sah den Unsichtbaren. Und wer ist der Unsichtbare, den Moses sah? Wer ist dieser Unsichtbare? Und da möchte ich euch das ganz einfach machen. Nach Hebräer 11 kommt Hebräer 12. Was steht in Hebräer 12? Da wird es uns ganz klar gesagt. In Hebräer 12, 1 und 2, da wird uns ja gesagt, lasst uns nun laufen mit Ausdauer den vor uns liegenden Wettlauf. Und dann kommt es. in Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wisst ihr, ich glaube, dass Moses diesen Sohn Gottes, Jesus Christus, diesen ewigen Sohn Gottes, sah. Es gibt ja ganz viel im Alten Testament, es ist vollgepackt mit den sogenannten Gotteserscheinungen, mit Theophanien. Und das sind Hinweise auf den Sohn Gottes, der kam und schon damals in diesen Raum und Zeit hineinkam und sich offenbarte, in einer anderen Form natürlich als Jesus von Nazareth. Und hier lesen wir, dass Moses es gelang, standhaft auszuhalten, dran zu bleiben, zu überwinden, all die Herausforderungen, die vor ihm lagen, die Anfeindungen, die gefährlichen Situationen und schließlich auch noch dieses Murren und diese Rebellion in der Wüste, wo Leute sagten jeden Tag, Moses, immer dieses Manna, immer diese, wann kommen wir endlich an, lass uns zurückgehen, da hatten wir es gut, Knoblauch und all die guten Dinge. Du führst uns hier gefangen in der Wüste herum und immer das Gleiche. Und das war ganz schön herausfordernd. Lest die Geschichte von Israel in der Wüste und du weißt, zu was die Menschen in der Lage sind, wenn wir im Fleisch leben. Warum konnte er das aushalten? Warum schaffte er es, dran zu bleiben? Weil er auf den Unsichtbaren, auf Jesus sah. Und hier heißt es, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir auf Jesus schauen, wenn es uns gelingt, den Unsichtbaren zu sehen, also wir haben das ja auch, darüber haben wir auch gesprochen, Glaube ist das Unsichtbare zu sehen. Glaube hat was mit Vision zu tun, mit Sehen, in den geistlichen Raum hineinzusehen. Dann wird Glaube erweckt, also er fängt an und er läuft auf Hochtouren, er wird vollendet. Er geht in ein Maximum über. Anfänger und Vollender. Wisst ihr, Glaube ist nicht so kompliziert. Glaube ist nicht, dass man sich, oh, ich glaube, und sich anstrengt und da irgendwie sich abmüht und sich was vormacht. Glaube kommt dann, wenn wir auf Jesus schauen. Willst du Glauben haben, schau auf Jesus. Er ist der Glaube initiiert, der Anfänger, und er ist der den Glauben auf ein Maximum, auf Hochtouren bringt. Das dritte B, was ich heute dazu euch mitgeben möchte und was wir sehen im Leben von Moses, und ich möchte das beschreiben als Bibel, weil das eben passt mit dem B. Ja? Das dritte B. Überwindender Glaube kommt durch das Wort Gottes. Und wir müssen ja sehen, wenn wir die Geschichte hier in 2. Buch Mose 3 lesen, dann sehen wir, dass Gott zu Moses gesprochen hatte und ihm eine Verheißung gegeben hat. Er sagte zu ihm, Moses, ich habe die Not meines Volkes gesehen. Ich weiß, wie es meinem Volk in Israel, in Ägypten geht und wie sie leiden. Und ich werde sie befreien. Das ist die Verheißung Gottes. Ich werde es tun. Und hier sehen wir, wie wichtig das ist, wenn wir überwindenden Glauben haben wollen, dass wir das Wort Gottes kennen und dass Gott gesprochen hat. Weil das ist das, was mein Leben, und wir reden ja oft darüber, und mir ist es echt ein Anliegen, weil ich glaube, dass das eins der Schlüsseldinge für diese Zeit ist, dass gerade in einer Zeit, wo wir leben, wo es nicht immer so prickelnd ist, auch vom Denken her in unserer Gesellschaft, wo man sehr darauf aus ist, dass man sehr eher lebt danach, was man subjektiv fühlt, wahrnimmt. Und ich glaube, das ist so, umso wichtiger, dass wir als Christen heute in dieser Zeit gegründet sind und auch im Wort festhalten, im geschriebenen Wort und an allem, was Gott reden möchte zu uns. Daraus entstammt oder fließt überwindender Glaube. Gott hat gesprochen, ich glaube es, Punkt, aus, fertig. Wenn wir so leben, ruhig hinterfragen, also ruhig herausfinden wollen, mehr erforschen wollen, das ist total gut. Aber wenn wir nicht zulassen, dass irgendetwas das Wort Gottes unterminiert oder dessen Kraft wegnimmt, dann wird es uns gut gehen. Denn das Wort Gottes ist der Boden, die Grundlage unseres Glaubens. Es ist das Glaubenssubstrat. Es ist wie die Blumenerde. So wie eine Pflanze nicht einfach nur in der Luft wachsen kann und Frucht bringen kann und leben kann, überleben kann, geschweige denn. Es sei denn, dass sie in der Blumenerde ist oder in einem Substrat, einen Kontakt hat zum Boden, So können auch wir nicht im Glauben leben, wenn er nicht genährt wird, gegründet, gefestigt ist durch das, was Gott gesprochen hat. Unser Glaube muss sich auf etwas gründen, sonst hängt unser Glaube im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft. Und deswegen, das Wort Gottes gibt unserem Glauben erst eine Berechtigung. Wir können vieles wünschen, wir können vieles sagen. Oft, wir können immer wieder sagen, wir glauben. Alles Mögliche wird geglaubt, auch von uns Christen. Wir glauben dieses und jenes machen unseren Glauben schnell zurecht. Aber die Frage ist, besitzt es eine reale Grundlage? Ist er eingeerdet? Ist er im Blumentopf, in der Erde drin? Weil sonst ist es nichts anderes als Wunschdenken. Das ist nämlich der Unterschied auch zu Glauben und positives Denken. Der Unterschied ist, im Glauben, wenn ich im Glauben spreche und positiv etwas sage, dann ist es deswegen, weil Gott gesprochen hat. Positives Denken ohne Gott, getrennt von Gott. Da spreche ich etwas Positives aus, aber es fällt in sich zusammen, weil es nicht gegründet, verbunden ist mit der Wahrheit. Also überwindender Glaube kommt nur durch ein Bleiben in seinem Wort. Und deswegen sollten wir beständig uns damit auseinandersetzen und es an uns heranlassen. Das ist das, diese drei Bs, Begegnung, Blickrichtung, Bibel, habe ich es genannt. Das, diese drei Bs, die möchte ich euch heute Morgen mitgeben, damit auch in dieser nächsten Zeit, in dieser Woche und auch in dieser nächsten Zeit, die auf uns zukommen, dass, damit wir Glauben haben, der überwindet. Wie gesagt, unser Glaubensleben als Christ, das ist kein Zuckerschlecken. Das ist nicht immer so einfach. Und Gott sagt, mach weiter. Amen. Geh weiter. Und wenn du diese drei Bs, wie Moses es tat, in deinem Leben einfach umsetzt, dann wirst du ein wunderbares Resultat sehen. Lass dich nicht in die Irre führen. Lass dich nicht zum Narren halten. Lass dich nicht täuschen von allen möglichen Dingen, die vor deinen Augen sind. Diese Zeit, in der wir leben, sie ist gut darin, uns etwas vorzugaukeln, was Realität ist, was richtig und falsch ist. Und wir sind so gesegnet und so bevorzugt, weil wir haben die Möglichkeit, die Wahrheit zu kennen. Und diesen Vers möchte ich schließen heute Morgen. Jesus in Johannes 8, 31, 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns dazu berufen hast, diesen überwindenden Glauben zu leben. Und ich bete, Herr, dass jeder Einzelne von uns, dass wir in diesen kommenden Tagen und Wochen und in all dem, was vor uns ist, dass wir es so wie Moses schaffen zu überwinden, weil wir die Belohnung sehen, diese Ewigkeitsperspektive vor uns haben und alles daran messen. Und weil wir den unsichtbaren Jesus Christus vor unseren Augen halten, den Anfängern von Ende des Glaubens. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst, in diesen herausfordernden Zeiten uns nicht gefangen zu nehmen zu lassen. Amen. Von dem Geist dieser Welt. Weil wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir danken dir, dass wir geboren sind aus Gott, dass wir zu der himmlischen Familie gehören. Und das ist unsere Hoffnung, Herr. Wir ehren dich heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.
Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and grace. I could make it through the end, I could just see your face. Moses stood on the mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. All of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you call me to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs that I might stand in this hole.